Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und mit der Berliner Künstlerin Beatrice Davis. Sie ist freie Illustratorin und Comiczeichnerin, studierte visuelle Kommunikation an der School of Visual Art in New York, später an der Kunsthochschule in Weißensee, Berlin. Der Name Beatrice, gleich denkt man ein bisschen an Dantes Göttliche Komödie, birgt Italienisches. Und aus dem Vorgespräch weiß ich, dass Davis auch was Schottisches hat. Wo wurden Sie 1990 geboren, Beatrice Davis?
Ich wurde in einem kleinen Dorf in Italien geboren, als eine der Letzten, die dort geboren wurde.
Was ist passiert mit dem Dorf?
Mit dem Dorf zum Glück nichts, aber mit dem Krankenhaus. Die mussten den Krankenhaus schließen. Also bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, die noch in dem Dorf geboren ist.
Haben Sie auch in Italien gelebt?
Ich habe hauptsächlich in Italien gelebt. Ich bin dort aufgewachsen. Italienisch ist auch meine Muttersprache. Allerdings bin ich in einer Puppentheaterfamilie geboren und mit denen sind wir sehr viel gereist. Ich habe auch 2 Jahre in Korea gelebt und 2 Jahre in New York. Und seit 10 Jahren lebe ich in Berlin.
Das heißt, Ihre Familie, Ihre Eltern waren Puppentheaterspielerinnen und Spieler und sind so durch die Welt gezogen?
Genau. Ich war 6, als sie sich eines Tages entschieden haben, lass uns doch einfach Puppentheater machen. Und das haben sie durchgezogen und innerhalb von wenigen Jahren waren sie dann international unterwegs. Und wir waren zusammen in Korea, in unterschiedliche Orte in Europa. Und ich war tatsächlich sehr selten zu Hause.
Und wie kam es jetzt, dass Sie ausgerechnet nach Korea gegangen sind?
Mein Vater ist Koreaner, beziehungsweise er ist in Korea geboren. Sein Vater ist Hawaiianer. Ja, ich hatte das mal gesagt, das ist ein bisschen kompliziert.
Jetzt weiß ich, dass Sie in New York studiert haben und dann auch später in Berlin. Was haben Sie denn in New York und was haben Sie in Berlin Entscheidendes für Ihre Kunst gelernt?
Das Schönste, was ich in New York gemacht habe, also da war ich Studentin. Ich habe an einer Privatschule studiert, die sehr, sehr teuer war. Und ich muss dazu sagen, die Schule hat mir nicht am meisten beigebracht. Wo ich am meisten gelernt habe, war in einem Theater, in einem experimentellen Theater, wo ich da Praktikantin war und wo ich auch gelebt habe und die wunderbarsten Menschen kennengelernt. Und diese Erfahrung war für mich eine entscheidende Erfahrung.
Haben Sie dort Bühnenbild gemacht in dem Theater?
Genau, Bühnenbild, Puppen habe ich gemacht. Aber als gute Praktikantin habe ich auch alles Mögliche gemacht. Ich habe Boden gewischt und ab und zu die Toiletten und wenn nötig auch ein paar Briefe geschickt.
Haben Sie in Berlin etwas Ähnliches, Prägnantes erlebt während des Studiums?
Ja, ich bin ja eigentlich noch im Studium, werde dieses Jahr im Sommer absolvieren.
Gibt es denn, wenn Sie jetzt so zurückschauen nach New York und auch jetzt auf Ihre Studienzeit, gibt es Künstler oder Künstlerinnen, die einen größeren Einfluss auf Ihre Entwicklung hatten?
Wissen Sie, im Moment mache ich hauptsächlich Comics und meine größten Einflüsse waren Comic-Künstler. Ich kann 3 nennen. Meine Vorbilder waren oder sind aktuell noch wunderbare Zeichner. Der eine ist Bill Watterson von Calvin & Hobbes. Den bewundere ich sehr für den lockeren Stil, die unglaublich wunderbare Zeichnungen und aber natürlich auch für den unfehlbaren Humor. Mich hat immer sehr Möbius beeinflusst, auch weil die Zeichnungen einfach unfassbar schön sind und er mit einer sicheren Hand und eigentlich auch wenige schnelle Details unglaubliche Welten erschaffen kann. Den hätte ich sogar sehr gerne kennengelernt. Und der dritte, der mir immer sehr fasziniert hat, ist ein italienischer Künstler. Und nicht alle in Deutschland kennen ihn. Er heißt Andrea Pazienza und war in den 70er Jahren in Italien tätig. Er ist auch sehr jung verschwunden. Allerdings, er ist auch ein unglaublich guter Zeichner. In Italien wird er auch Genie genannt. Mhm. Und ich bewundere ihn, weil er so unfassbar nah an der Realität der Jugend in Italien der 70er Jahre war.
Da müssen wir mal schauen, ob das übersetzt ist. Das klingt total interessant. Im Jahr 2012 wird Ihr erster Sohn Samuel geboren. Sie haben damals einen Blog gezeichnet über Ihren Alltag mit Baby oder später natürlich auch über das Kleinkind. Es zeigt zwar hin und wieder mütterliche Erschöpfung und so das langsame Hineinwachsen in die neue Rolle mit all diesen Momenten des Nichtverstehens und auch so eine Hypersensibilität, die sich so aufbaut bei der Mutter, bei allen Dingen, die da draußen in der Welt passieren. Aber vor allen Dingen zeigen sie sehr viele lustige Alltagssituationen. Dieses Tagebuch ist als Best-of zusammengefasst in dem Comic A Child's Journey, drawn by Mama. Das ist geprägt von, so habe ich es gelesen, von Witz und Liebe. Ich habe den Eindruck, das hat Ihnen wahnsinnig viel Spaß bereitet.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war einer der schönsten Projekten und auch einer der längsten Projekten überhaupt. Ich habe angefangen, Samu zu zeichnen, als er geboren wurde, ganz, ganz klein. Ich habe ihn gezeichnet, als er als kleiner Wurm auf der Matratze lag. Als ich dann in demselben Jahr nach Berlin gezogen bin, habe ich angefangen, diese Zeichnungen auf einem Blog zu veröffentlichen. Hauptsächlich, damit die Familie die Entwicklung von Samu auch miterleben konnte irgendwie. Weil meine Familie, unsere Familien, die waren alle sehr weit entfernt. Und mit der Zeit habe ich ganz unterschiedliche Techniken ausprobiert, ganz unterschiedliche Stilen. Und langsam wurden diese Zeichnungen etwas komplexer und irgendwann wurden sie tatsächlich so Comicstrips. Und so habe ich angefangen, Comics zu machen. Dafür muss ich mich bei meinem Sohn bedanken.
Und das erklärt jetzt auch, warum dieses Buch, dieser Comic in Englisch geschrieben ist und verfasst ist, weil das vor allen Dingen auch eine Information für Ihre Familie war, nehme ich an, oder?
Ganz genau. Ich habe sowieso Familie ein bisschen überall auf der Welt. Die gemeinsame Sprache ist dann meistens Englisch. Genau. Und an meine internationale Freunde habe ich auch gedacht.
Was ich so amüsant fand in diesen Kinderbildern oder in den Bildern über ihr Kind, muss man ja sagen, sie wechseln nicht nur in die Kinderperspektive hin und wieder, sondern auch sogar in die Perspektive gepeinigter Marienkäfer oder Schnecken.
Ich habe versucht, mich ein bisschen in der Welt, die uns umgab, hineinzusetzen. In unserem kleinen Kosmos gab es mich, es gab ihn und es gab aber auch seine Spielzeuge, seine Kuscheltiere und Insekten und alles Mögliche, was in einer Kindheit also so besondere Sachen sind.
Das Buch ist ja dann erst 2020 im Jaja Verlag erschienen, aber davor ist ja noch einiges passiert. Sie haben 2016 den Förderpreis der Comic Invasion Berlin gewonnen. Das ist ein Comic-Festival, bei dem Künstler und Künstlerinnen neue Arbeiten vorstellen. Aber es gibt auch noch andere Aktionen, alles Aktionen rund um den Comic. Wir sprachen darüber letzten Monat mit der Leiterin. Und es gibt vor allen Dingen das Berliner Comicfenster. Das heißt, in U-Bahn laufen die Gewinner-Comics. War das für Sie sowas wie ein Start?
Tatsächlich, ja. Ich habe mich beim Comic Invasion Förderpreis beworben mit einem Projekt, das ich mit Obdachlosenunterkünften in Berlin realisieren wollte. Das war so etwas der Kickstarter von meiner Zusammenarbeit mit der Obdachlosenzeitung Der Straßenfeger. Ich habe da ein Jahr lang einmal im Monat einen Comic für die Straßenzeitung gezeichnet. Und dazu habe ich auch freiwillig, also ehrenamtlich, in der Notunterkunft gearbeitet.
Ja, das habe ich gelesen, dass Sie auch dort gearbeitet haben. Das heißt, Sie hatten da feste Zeiten, wo sie eingeplant waren in dieser Obdachlosenunterkunft.
Genau, die Obdachlosenunterkunft des Straßenfegers hatte 31 Schlafplätze und unsere Schichten als Ehrenamtliche fingen meistens um 5 Uhr an. Um 18 Uhr haben wir dann für unsere Gäste die Türen geöffnet, sie empfangen. Es ging hauptsächlich darum, zwischen den Gästen auch die Ruhe zu bewahren, was nicht immer einfach war. Dass jeder duschen, essen konnte und ab und zu Internet benutzen konnte oder einfach mal nur Fernsehen.
Das war 2016. 2019 erschien dann Ihr Comic über Gregor Gock und seine Bruderschaft mit dem Titel Der König der Vagabunden. Hat sich aus dieser realen Arbeit, die Sie damals geleistet haben, das Interesse am Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit entwickelt und die Idee, da mal auch historisch hinzuschauen?
Das Interesse an Obdachlosigkeit gab es schon immer, schon seit den New York-Zeiten, weil Obdachlosigkeit ist dort auch ganz ausgeprägt. Als ich nach Deutschland kam, dachte ich hatte dieses Vorurteil, dass Deutschland ein reicher Staat ist und dachte mir, hier muss niemand hungern oder hier muss niemand auf der Straße leben. Und als ich nach Berlin kam, hat sich mir die Realität ganz anders gezeigt. Und ich habe mich lange gefragt, was steht dahinter? durch diese ehrenamtliche Arbeit habe ich einiges verstanden. Ich habe sehr viele Leute, ganz unterschiedliche Leute kennengelernt und Geschichten gehört. Und durch diese Arbeit für den Straßenfeger ist der Autor Patrick Späth, der Autor vom König der Vagabunden, auf mich aufmerksam geworden. 2016, wenn ich nicht irre, hat er mich kontaktiert. Damals hatte er ein zu 70% fertigen Skript. Er hat mir einfach in die Hand gedrückt und gesagt, lest das und wenn es dich interessiert, würde mich freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich habe es gelesen und ich fand es wunderbar. Es hat einfach total gut damals gepasst. Ich war voll in dem Thema drin und es hat mich auch total überrascht zu sehen, dass es damals in den 30er Jahren tatsächlich sehr ähnliche Probleme gab in Deutschland. Vor allem hat mich aber gewundert, dass es auf der politischen Ebene eine Bewegung gab, die sich für die Rechte der Obdachlosigkeit und der Arbeitslosen, der für diese Rechte gekämpft hat. Heutzutage sehe ich irgendwie keine richtige politische Bewegung für die Rechte der Obdachlosen.
Jetzt haben Sie schon Patrick Späth genannt. Patrick Späth ist der Autor, der Text und Szenario geliefert hat. Und man muss vielleicht jetzt noch ein bisschen was erzählen über Gregor Gock. Also dieses Buch erzählt eigentlich sein Leben. Gregor Gock, der in Berlin der 20er Jahre lebte. Er ging von zu Hause weg, er kam aus einfachen Verhältnissen. Der Vater war Zimmermann und heuerte auf einem Schiff an. Dann wurde er Soldat im Ersten Weltkrieg, kam zurück, gründete eine Kommune und dann die erste Straßenzeitung Berlins und Europas überhaupt, nämlich Der Kunde, die hat er herausgegeben später. Die erste Aufgabe hat noch jemand anders herausgegeben, er hat das übernommen. Diesem Mann, Gregor Gock, der eben ein sehr politischer Mann wurde, muss man sagen, aufgrund seines vagabunden Daseins, so wurde das genannt und so wird das auch in Ihrem Buch genannt. Er hat sich immer mehr politisiert. Zur Hintergrundinformation vielleicht, auch das habe ich natürlich aus Ihrem großartigen Comic. 1926 fehlten in Berlin 1,2 Millionen Wohnungen. Und 1927 hatte Berlin bereits 60 Asylwärmeräume für obdachlose Menschen. Und zu dieser Zeit gab es in ganz Deutschland 70.000 Menschen, die man Vagabunden nannte, die umherzogen und die natürlich obdachlos waren. Schon 1933 waren es nicht mehr 70.000, sondern 500.000, 500.000 Obdachlose und 6 Millionen Arbeitslose. Und das war sozusagen die Folie, auf der Gregor Gock ja dann agierte. Sie haben das Ganze in Schwarz-Weiß-Bildern gehalten. Man sieht viele Menschengesichter, die Emotionen sind stark im Mittelpunkt. Wie haben Sie denn mit Patrick Späth dann zusammengearbeitet?
Wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Es war nicht so, dass er mir den Skript gegeben hat und ich darauf losgezeichnet habe. Wir haben viel von seinem Skript auch am Anfang umgebastelt, umgeschrieben. Also die Recherchezeit war sehr, sehr lang. In dieser Zeit haben wir dann auch nach Förderungen und Verlage gesucht.
Was heißt sehr lang?
Dann ein Jahr haben wir uns ausgetauscht, Förderungen gesucht, Verlage gesucht.
Und wo haben Sie recherchiert? Sind Sie in Archiven gewesen?
Unterschiedliche Archiven auf jeden Fall. Er hat inhaltlich recherchiert und ich habe hauptsächlich Bilder recherchiert. Mhm. Wir hatten ganz unterschiedliche Archiven, aber was wir auch auf jeden Fall hatten, ist ein sehr gutes Buch, was auf Französisch erschienen ist, über Berlin, genau in dieser Zeit. Und dieses Buch heißt Habiter Berlin. Es sammelt Dutzende Fotografien von Innenräumen, von den ärmsten Berliner Wohnungen. Dieses Buch war großartig, weil grundsätzlich bei mir das Problem war, wenn man Berlin 1920er Jahre googelt oder wo auch immer man sucht, man findet immer den Glanz, man findet halt immer nur das Schönste. Aber unser Buch ging um Menschen in einfachen Verhältnissen oder gar Obdachlosen. Und diese findet man nicht. Und aus diesen Bildern von diesem Buch habe ich gesehen, wie die Leute sich zum Beispiel damals überhaupt angezogen haben, um zu arbeiten zu gehen.
Ja, der Comic ist auch auf vielen Ebenen ein Zeitbild dieser Jahre. Und um nochmal vielleicht auf Gock und seine Haltung zurückzukommen. Es ging ja mehr und mehr darum, also eine Freiheit zu behalten und den Spießbürger zu überwinden. Er selber hat das den Bürger überwinden genannt. Und mehr war das so eine Hinwendung zum Kommunismus. Also zu Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, weil er auch explizit den Kommunismus als die einzige Chance gegen den Nationalsozialismus gesehen hat, oder?
Genau. Es wurde ihm irgendwann dann auch von seinen Freunden vorgeworfen, dass er Kommunist geworden ist und dass er den Anarchismus verraten hat. Er sah aber tatsächlich darin die einzige Chance, überhaupt eine starke Partei gegen den Nationalsozialismus zu haben. Und nach seiner Flucht aus dem Konzentrationslager, weil das müsste man auch erwähnen, er landet als politischer Gegner 1933, wenn ich nicht irre, als einer der ersten Menschen in einem Konzentrationslager, wurde gefoltert und ist davon geflohen über den teilweise zugefrorenen Bodensee. Er hat nach seiner Flucht in kommunistischen Ländern nach einer Unterkunft gesucht, nach Hilfe, nach Asyl. Aus dieser Seite kam keine unterstützende Hand für ihn. Er ist in Armut und Hunger und einer Krankheit gestorben.
Genau, er war dann später sehr, sehr enttäuscht von den Menschen überhaupt und natürlich auch vom Kommunismus und von den politischen Freunden. Sie haben aber nicht nur Gregor Gock mit diesem Buch ein Denkmal gesetzt, sondern auch noch zwei anderen Menschen, die eine Zeit lang mit ihm zusammen übers Land gezogen sind, auch in Stuttgart zusammen waren, nämlich Yomi Hali, die Tänzerin, und der Maler Hans Tombrock.
Genau, Yomi Hai, eine großartige Künstlerin, Allround-Künstlerin, kann man sagen. Sie war vielleicht bekannter als Tänzerin, hat aber auch Bücher geschrieben, Gedichte und war eine unfassbar gute Zeichnerin auch. Für die Straßenzeitung, den sie herausgebracht haben, hat sie auch Scherenschnitte erschaffen und Gedichte. Sie hat mich inspiriert total und ich würde eigentlich ein Buch über sie machen, wenn das noch möglich wäre. Der Maler Hans Tombrock hingegen, in unserem Buch kommt er als sehr zurückgezogener Mensch vor. Uns ist es leider nicht bekannt, was für eine Persönlichkeit er war, aber er schaut immer so düster in diesen Fotos und seine Bilder. Die Bilder porträtieren den Vagabunden und das Vagabundenleben von damals in einer sehr expressive, aber auch realitätsnahe Art. Und von seinem Stil, Zeichnungsstil, habe ich mich auch sehr inspirieren lassen. Diese starke Schwarz-Weiß-Kontraste und dieses Raue habe ich versucht, dann durch meinen Pinsel auch ins Buch rüberzubringen.
Also Yomi Hai, wie sie genannt wird, finde ich eine super spannende Frau, die ja auch am Anfang kann man es gar nicht genau erkennen. Da denkt man, sie wäre einfach ein Junge vielleicht sogar, die was Androgynes hat. Also darüber mehr zu erfahren, fände ich jetzt extrem spannend. Kommen wir jetzt zum Kinderbuch. Sprechen wir kurz über Polle. 2019, also parallel zu dem Comic über Gregor Gock, erscheint Polle #2, das deutsche Comic-Magazin für Kinder, herausgegeben von deutschen Comic-Künstlern. Dort haben sie eine Geschichte des Musikers Dominik Meerscheid bebildert. Ein Junge oder Mädchen, man weiß es gar nicht so ganz genau am Anfang, mit Skateboard findet im Bahnhof auf einer Bank ein Heft, liest die Geschichte einer Flucht und assoziiert sich selbst in diese Situation. Als großer Bruder muss er oder sie mit sehr kleinem Babybruder fliehen. Und da taucht neben der Bank ein junger Mann mit Migrationshintergrund auf, der das Heft verloren hat. Und Sie, Beatrice Davis, zeichnen dann dieselbe Geschichte nochmal mit völlig anderen Bildern. Das ist eine großartige Idee. Hatten Sie eine Vorgabe von Dominik Meerscheid oder wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt?
Da hatte ich auf jeden Fall eine Vorgabe. Er hat die Geschichte eben so gedacht. Dieses Mädchen ist ein selbstständiges Mädchen. Sie sitzt im Bahnhof und wartet auf ihren Zug und findet dieses Heft und liest einfach, was drin steht und liest diese Geschichte und sie erlebt diese Geschichte. Und durch diese Begegnung mit dem Inhaber des Heftes, dieser junge Flüchtling, erlebt sie dann diese Geschichte wieder ganz anders. Das wurde mir so vorgegeben. Was Dominik mir nicht vorgegeben hat, ist das Aussehen zum Beispiel von den Charakteren und die Fantasiewelt von Juba.
Und ist das absichtlich, dass dieses Mädchen etwas Androgynes hat?
Ja, ich finde das Androgyne einfach am spannendsten. Und grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich wollte auch, dass möglichst viele Leserinnen, junge Leserinnen, sich in sie hineinversetzen können.
Absolut, das erreicht man ja genau damit. Das ist auf jeden Fall gelungen. Jetzt habe ich ja vorher diese beiden Comics erwähnt, die waren ja in Schwarz-Weiß. Und hier haben wir auf einmal Farbe, viel Farbe. Was bedeutet Farbe für Sie?
Farbe ist für mich extrem herausfordernd. Ich arbeite tatsächlich sehr gerne in Schwarz-Weiß. Es ist so ein bisschen meine Comfortzone. Und jedes Mal, dass mir eine Illustration gefragt wird in Farbe, muss ich erstmal tief einatmen und dann, okay, das mache ich. Ich bewundere sehr Künstler, die so selbstbewusst mit Farbe umgehen können. Ich bin sehr schnell von Farbe überfordert. Ich arbeite meistens analog mit Tusche auf Papier. Dann scanne ich diese Zeichnungen ein und die Farben gebe ich dann digital. Programme wie Photoshop erlauben mir eben zweimal darüber nachzudenken, welche Farbe ich wirklich benutzen möchte. Das dauert bei mir dann immer ganz lange, aber mit dem Ergebnis bei Polle bin ich eigentlich zufrieden.
Beatrice Davis, Comiczeichnerin und Illustratorin aus Berlin, ist heute Gast im Büchermarkt. Kommen wir zum aktuellen Buch Brumms, Sie nannten ihn Ameise, von Dieter Zipfel mit ihren Bildern. Ein bebilderter Kinderroman über das Anderssein und seinen Platz finden, seine eigenen Stärken entdecken. Es ist die Geschichte von Johnny, der mit den Ameisen lebt, aber eigentlich ein Käfer ist. Und je älter er wird, umso mehr wird er zum Außenseiter in dieser Gemeinschaft gemacht. Zum Glück hat er aber eine Ameisenfreundin, die zu ihm steht, in höchster Not. Und alle Abenteuer mit ihm bestreitet. Im Februar diesen Jahres war das Buch auf den besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste. Und Beatrice Davis, es ist ihr erstes illustriertes Kinderbuch. Dieter Zipfel ist eine preisgekrönte Kinderbuchautorin. Als man ihnen das angeboten hat, war das sofort klar, dass sie das machen möchten?
Ich habe mich in Dieter sofort verliebt. Wir haben uns auf dem Tempelhofer Feld in Berlin getroffen zum ersten Mal. Nachdem sie mir eine Mail mit einer Anfrage geschrieben hatte. Und an dem Tag hat es irgendwie geschneit, aber war schon halb geschmolzen. Und wir haben die ganze Zeit gesprochen und gelacht. Und die Situation war so lächerlich. Es waren überall Pfützen und wir waren total nass und sind überall hingerutscht. Und als sie mir diese Geschichte oder das Konzept erzählt hat, ich fand das mal total spannend, dass es um Insekten ging. Weil meine Arbeit immer sehr menschennah ist. Ich zeichne sehr gerne Menschen. Ich muss sagen, es ging bei mir immer um Menschen. Ich habe sehr selten so Tiergeschichten gemacht. Wollte diese Herausforderung auch annehmen.
Ja. Sie mussten ja jetzt sehr, sehr viele Ameisen zeichnen. Was war denn der Reiz an diesen ganzen Ameisen?
Das Witzige an Ameisen, das kommt auch im Buch vor. Es gibt tatsächlich eine Zeile im Buch, die sagt, zeig mir bitte Vielfalt unter Ameisen. Und das ist ja so, die sehen eigentlich alle gleich aus. Das ist auch das größte Problem von Johnny, der Mistkäfer, in diesem Ameisenhaufen. Er erkennt sie einfach nicht. Er kann sie nicht auseinandernehmen. Für ihn sehen die alle gleich. Und für mich, für uns alle sehen alle Ameisen gleich. Und bei mir war die Herausforderung, eben die Perspektive der Ameisen zu nehmen und sie so zu zeigen, wie sie sich selbst sehen. Selbstverständlich alle ganz unterschiedlich.
Und es ist Ihnen ein großartiges Kinderbuch hier gelungen in der Illustration. Sie haben jetzt hier zwei Farben gewählt, nämlich dunkelblau und so ein ganz warmes Orange. Wie trifft man dann eine solche Entscheidung für diese beiden Farben?
Wie ich vorhin gesagt habe, ist Farbe für mich sehr herausfordernd. Und ich habe sozusagen einen Zwischenweg gefunden und gesagt, okay, wenn schon Farbe, dann zwei. Das reicht. Das Schöne an Sonderfarben ist, dass sie eben so leicht transparent sind. Wenn diese zwei Farben übereinander liegen, ergibt sich eine dritte Farbe und dadurch hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Woran arbeiten Sie gerade?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich arbeite im Moment an unterschiedlichen Projekten. Seit über einem Jahr arbeite ich an meiner eigenen Graphic Novel, von mir geschrieben, auf Deutsch, was auch für mich sehr kompliziert ist. Ich lasse es ständig lektorieren. Ist ein bisschen mühsam. Es geht aber voran. Wenn alles gut läuft, sollte die Graphic Novel im Frühjahr 2023 erscheinen.
Können Sie uns schon verraten, worum es da geht?
Das wird eine Überraschung.
Dann bin ich ganz gespannt und freue mich sehr auf Ihr nächstes Buch. Und das war Beatrice Davis. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie unter deutschlandfunk.de. Man kann die Sendung dort oder in der Audiothek-App auch nochmal anhören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.